Gut. Okay. Hat euch schon mal jemand gesagt, Mensch, dich habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen? Wie habt ihr reagiert? Habt ihr gesagt, ach, wenn das dein Problem ist, ich schicke dir ein Foto. Oder auch, wenn wir an das Anspiel von vorhin denken, Lena hat doch alles richtig gemacht, alles gesehen, sogar fotografiert. Das war der Auftrag. Schau nach den Kindern, alles gesehen. Also, wenn man es so ein bisschen auf die Spitze treibt, dann merkt man, dass Sehen so viel mehr ist als nur ein optischer Eindruck oder das Foto von einem Freund bei Facebook liken oder so. Jemanden wirklich zu sehen, ist eine Begegnung. Es bedeutet, dass ich jemanden als Person wahrnehme. Ich spreche mit dem anderen, ich höre zu, ich tausche mich aus. Ich nehme auch die Bedürfnisse des anderen wahr. Wie geht es dem anderen? Also der Manu hat gerade Durst gehabt und Hunger. Oh ja, nehme ich zur Kenntnis, fertig. Das ist nicht mit Sehen eigentlich gemeint, ne? Was beschäftigt den anderen? Wenn bei einer Begegnung sich jemand wirklich für mich interessiert, dann spüre ich das. Ich glaube, ihr kennt alle das Gefühl, wirklich gesehen zu sein. Ja? Überleg mal, wann dir es so gegangen ist, dass du das Gefühl hattest, ah, der sieht mich, der andere. Wann ist es euch besonders wichtig, gesehen zu werden? Gab es eine Situation, wo ihr das Gefühl habt, jetzt müsste mich eigentlich jemand sehen? Also das kann sein, wenn es ein Erfolg war, Schulabschluss, Pokal und ihr wollt, dass die anderen es mit euch teilen. Da steckt ganz viel Beziehung dran, ne, in diesem Sehen. Oder aber so richtig nötig haben wir es, gesehen zu werden, wenn wir an einem Tiefpunkt sind. Und heute geht es um eine Person, die an einem absoluten Tiefpunkt angelangt ist und da die Erfahrung macht, dass Gott sie sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Vielleicht habt ihr gemerkt, das ist die aktuelle Jahreslosung 2023. Und die Geschichte dahinter hat so viele Aspekte und so viel Tiefgang. Sie hat das Potenzial, uns ganz tief zu berühren und das ganze Jahr zu begleiten. Ich möchte zu Beginn beten. Herr, wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir schauen in die Zukunft mit der Gewissheit, dass du uns siehst. Schreib uns das heute in unsere Herzen durch dein Wort. Amen. So, ihr wisst vielleicht, wer das gesagt hat. Du bist der Gott, der mich sieht. Keiner, okay. Hagar, na, das war jetzt zu rhetorisch, ne? Also, sie war eine Fremde. Sogar der Name bedeutet Fremde. Nur eine Sklavin aus Ägypten, eine Frau an ihrem Tiefpunkt. Aber die Hagar war die erste Person, die Gott in der Bibel einen Namen gegeben hat. Das ist nur einer der Gründe, warum wir die Bedeutung der Geschichte gar nicht überschätzen können. Wir lesen davon in 1. Mose 16 und wir kennen die traurige Vorgeschichte. Ihr erinnert euch, Abraham und Sarah können keine Kinder bekommen. Jahrzehntelang eine große Bürde für Sarah, die dann in den Augen der damaligen Gesellschaft schuld dran war. Und irgendwann kommt Gott mit einer Verheißung und sagt, ihr werdet ein großes Volk sein. Ihr werdet nicht nur Kinder bekommen, ihr werdet ein großes Volk sein. Und es passiert nichts. Nach 10 Jahren will Sarah dann nachhelfen. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin? Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Nach 10 langen Jahren findet Sarah, jetzt muss sie endlich was tun. und gibt ihre Dienerin Hagar Abraham als Zweitfrau und regelt es ganz ordentlich. Durch Hagar will sie jetzt zur Mutter werden. Also für uns ist das ein bisschen befremdlich, aber damals war das so eine normale Lösung für Kinderlosigkeit. So, also Sarah hat sich da nichts Wildes ausgedacht, sondern hat einfach das übernommen, was in ihrer Kultur normal war. So, wer war Hagar? Hagar war eine Sklavin aus Ägypten. Sie war vermutlich schon als Sklavin geboren worden. Ein paar Kapitel vorher lesen wir, dass Abraham vom Pharao großzügige Geschenke bekommen hat, also unter anderem auch Sklaven und Sklavinnen. Gut möglich, dass Hagar also ein Geschenk des Pharao an Abraham war, mit so einer Schleife dran. Wenn dem so ist, dann lebt sie inzwischen schon 10 Jahre im Land Kanaan und ist wahrscheinlich schon als junges Mädchen in Abrahams Besitz bekommen und hat jetzt die ägyptische Heimat wahrscheinlich eher so in vager Erinnerung. Hagar war außerdem direkt Sarah untergeordnet. Also man hat so ein bisschen Unterschied zwischen den Sklaven für den Mann und für die Frau sozusagen. Und Hagar war Sarais Hausmagd. In manchen Übersetzungen steht auch Dienstmädchen oder sowas. Wie sieht Sarah sie? Wir haben es ja vom Sehen. Sie nimmt Hagar nicht als Person wahr, sondern Sarahs pragmatischer Blick sagt, junge, gesunde Frau in gebärfähigem Alter. Und ich weiß nicht, wie Hagar das so fand. Also ich persönlich hätte mich als Mensch nicht gesehen gefühlt. Ich hätte mich benutzt gefühlt. Trotzdem können wir an der Geschichte ablesen, dass Hagar eine starke und stolze Frau war mit einem großen Freiheitsdrang. So, dann habe ich mich gefragt, wie war die Stellung der Sklaven im alten Orient? Was war jetzt so Hagars Situation? Beim Wort Sklave haben wir im Kopf das Bild von so ausgebeuteten Sklaven in Arbeitermassen auf dem Baumwollfeld oder so. Das entspricht aber nicht der Position von Sklaven im alten Orient. Also wir befinden uns im Moment so im Jahr grob 2000 vor Christus. Und grundsätzlich waren Sklaven ein teures Gut. Ja, also das waren jetzt nicht diese Massen, sondern es waren einzelne Sklaven, die man hatte. Und die waren sehr teure Arbeiter im Prinzip. Normalerweise wurden sie also daher gut versorgt. Sie konnten auch wichtige Stellung im Haushalt oder sogar im Staat einnehmen. Denkt an den Sklaven Josef, was der für eine Position gekriegt hat. Nichtsdestotrotz waren sie Menschen zweiter Klasse. Sie wurden juristisch unterschieden von freien Menschen und sie hatten wenig Recht, ihr Leben selbst zu bestimmen und waren von ihrem Herrn abhängig. Meine Frage war jetzt, was ist Hagars Situation? Was war ihre rechtliche Stellung? Was ist mit ihrem Kind? Was passiert, wenn eine Sklavin flieht damals? Im Gesetz von Moses gibt es ein relativ humanes Sklavenrecht. Das ist sehr schön, aber das ist 500 Jahre später. Das können wir jetzt hier nicht so anwenden, 1:1. Und ich habe dann nachgeforscht, auch in Daniels Büchern, und habe was gefunden. Erstaunlicherweise gibt es Gesetzestexte aus dieser Zeit. Den ältesten Gesetzestext überhaupt, der nennt sich Codex Ur Nammu, stammt aus der Heimatstadt von Abraham, aus Ur, von 2100 vor Christus. Also ich war recht begeistert. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber und 300 Jahre jünger, der Codex deckt sich sehr mit diesem Codex Ur Nammu. Das ist der Codex Hammurabi. Der ist ziemlich berühmt. Ist so das Kleingedruckte aus dem alten Orient. Also diese Stele da rechts ist voll mit dieser Keilschrift. Also wir befinden uns da in diesem fruchtbaren Halbmond in dem Gebiet von den ältesten Hochkulturen überhaupt. Also, man kann in den antiken babylonischen Gesetzestexten ziemlich interessante Sachen finden. Da steht zum Beispiel Folgendes. Anmaßendes Verhalten einer Sklavin gegenüber ihrer Herrin wird bestraft. Sklaven und freie Menschen können heiraten. Das hat aber nicht notwendigerweise den Status als Sklave geändert. Wenn ein freier Mann eine Sklavin heiratet, muss sie den erstgeborenen Sohn ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin übergeben. bekommt eine Sklavin Kinder vom Hausherrn und danach bekommt die Ehefrau Kinder, verlieren die Sklavin ihr normales Erbrecht. Außer der Hausherr beschließt es anders. Ups. Wenn Hagar jetzt von Abraham einen Sohn bekommt, gehört er rechtlich Sarah und Abraham. Und sie ist im Grunde nur eine Art Leihmutter. Deswegen sagt Sarah, vielleicht kann ich durch Hagar Kinder haben. So, wie sieht es aus mit entflohenen Sklaven? Wer den entflohenen Sklaven zurückbringt, erhält eine Belohnung. Wer einen geflohenen Sklaven in seinen Haushalt aufnimmt, muss dem vorherigen Besitzer eine Entschädigung zahlen. Oder ihm droht die Todesstrafe. So, zurück zur Geschichte. Sarahs Plan geht auf. Hagar wird schwanger. Was denkt ihr, wie es Hagar ging? Also zunächst wurde sie ja mal nicht gefragt, ob sie Abrahams Nebenfrau werden will. Und was damals üblich war, würde man heute für sexuelle Ausbeutung halten. Ehen waren eher pragmatisch als romantisch. Allerdings bekommt Hagar einen höheren Status. Sie ist jetzt schwanger mit dem potenziellen Erben des Hausherrn. Allerdings weiß sie, sobald das Kind da ist, hat sie im Grunde ausgedient. Sie bleibt Sklavin und wird ihr Kind nicht als wie ihr eigenes prägen können, sondern das will Sarah machen. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr. Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Am Anfang der Geschichte sehen wir noch, dass Sarah volle Verfügungsgewalt über Hagar hat, als sie da sie zur Nebenfrau machen, also Abraham als Nebenfrau gibt. Nach der Eheschließung hat sie einen doppelten Status. Im Hinblick auf Abraham ist sie seine Nebenfrau. Im Hinblick auf Sarai ist sie immer noch die Sklavin. Jetzt, der Unterschied ist jetzt nur, dass Sarai die Zustimmung des Hausvaters braucht. Also das von Abraham braucht, um sie zu maßregeln. So, Sarahs Plan geht zwar auf, aber beide Frauen sind nicht glücklich. Es kommt zu einem Konflikt. Hagar ist in einer schwierigen Situation, aber sie hat jetzt etwas, was Sarah nicht hat, nämlich dieses Kind in ihrem Bauch. Und sie sieht auf Sarah herab. Und Sarah zeigt Hagar, dass sie weiterhin die Herrin ist und Hagar die Sklavin bleibt. Sie demütigt Hagar. Das Ganze wird unerträglich für Hagar. Was macht sie? Hagar flieht. Wir lesen weiter. Als nun Sarah Hagar demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der Engel sprach zu ihr: Hagar, Sarah ist Magd. Wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Und er wird wohnen, allen seinen Brüdern zum Trotz. Dann nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. El Roi. Denn sie sagte: Ich habe den gesehen, der mich sieht. Darum nannte man die Quelle Ber Lachai Roi, Brunnen des Lebendigen. Der mich sieht. Sie liegt zwischen Kadesh und Berit. Hagar wird gedemütigt und flieht in die Wüste. Was war das für eine Entscheidung? Hatte sie ein Ziel? Oder war das eine Art Selbstmord? Wo findet der Engel Hagar? Auf dem Weg nach Schur. Schur bedeutet Mauer und meint vermutlich die stark befestigte Ostgrenze in Ägypten. Also das, was ich da so hübsch eingekreiselt habe. Ja, das ist Schur und offensichtlich ist sie also auf dem Weg nach Ägypten, in ihre Heimat. Der Weg nach Schur ist ein fester Ausdruck und meint vermutlich diesen roten Strich da, den ich da durchgezogen habe, von Beersheba nach Ägypten. Das sind so ganz grob 300 Kilometer, wobei wir nicht genau wissen, wo Hagar losgelaufen ist und wo sie gefunden wurde. So, das sieht jetzt auf der Karte noch relativ hübsch aus und grün, das ist es natürlich nicht, sondern wir befinden uns in der Wüste Negev. Die sieht eher so aus. Also nicht das beste Wandergebiet. So, also Sarahs Flucht ist ein lebensgefährliches Unterfangen. Hagar ist eine alleinreisende, schwangere Frau. Eine entlaufene Sklavin. Das sieht jeder, da ist was faul. Frauen reisen da nicht alleine rum und schon gar nicht in Schwanger. Sie ist völlig schutzlos. Wer sie trifft, bekommt eine stattliche Belohnung, der sie zurückbringt. Und das wäre eines der netteren Dinge, die ihr passieren können in der Wüste. In der Wüste lauern noch deutlich größere Gefahren auf sie. Hagar nimmt bei ihrer Entscheidung zur Flucht in Kauf, dass sie ziemlich wahrscheinlich nie in Ägypten ankommt und dass sie und ihr Kind es vielleicht nicht überleben. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Hagar will fliehen. Sie rafft so ein paar Habseligkeiten zusammen, ein bisschen Proviant, schleicht sich nachts zwischen den Zelten durch und verschwindet. Die ganze Zeit läuft, die ganze Zeit guckt sie über die Schulter. Sehe ich eine Staubwolke? Verfolgt mich jemand? Haben sie meine Spur schon aufgenommen? Sie guckt nach vorne, kommt mir jemand entgegen, der verraten könnte, wo ich gerade unterwegs bin und dann Abraham und Sarah Bescheid sagen könnte? Sie war ja nicht irgendeine Sklavin. Sie war schwanger von Abraham. Mit Sicherheit haben sie gesucht und verfolgt. Und wenn sie auf dem Weg nach Ägypten war, ich würde sagen, da kamen die auch auf die Idee. Das heißt, sie hat sich ständig versteckt, war unter einem Riesenstress, ja, und hatte das eine Ziel, ich darf nicht gesehen werden, ich muss unsichtbar sein. Ich denke, sie wird einige Tage unterwegs gewesen sein. Sie ist müde, mit den Nerven am Ende, das Proviant vielleicht auch schon weg. Die Hoffnung, Ägypten zu erreichen, ist in weite Ferne gerückt. Sie wird von Zweifeln geplagt. Schaffe ich es überhaupt? Wo soll ich hin, falls ich es schaffe? Finde ich überhaupt noch jemanden aus meiner Familie? Oder lande ich bei irgendeinem grausamen Besitzer? Wird mein Kind die Reise überleben? Hagar erreicht eine Quelle. Jetzt könnte man sagen, schon mal eine Etappe geschafft, sehr gut. Jetzt kann man zumindest mal Wasser holen und so. Allerdings gibt es in der Wüste eben weit und breit wenige Quellen und jeder, der in der Wüste dort unterwegs ist, ist sehr trocken, geht zu dieser Quelle, um die Wasservorräte aufzufüllen. Das heißt, der Stresslevel ist wahrscheinlich bei Hagar noch gestiegen, weil die Chance, jemanden zu treffen, natürlich viel höher noch dort war. Sie hat dieses Ziel, sie will nicht gefunden werden. Und jetzt passiert genau das, was sie vermeiden wollte. Hagar wird gefunden. Der Engel fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Gott sucht Hagar auf. Das ist eine besondere Eigenschaft von Gott. Im übertragenen Sinn bleibt er nicht bei seinen Auserwählten, Abraham und Sarai, am Lagerfeuer sitzen, sondern er geht der ägyptischen Sklave nach. Er sucht Adam. Er sucht das verlorene Schaf. Das ist wie ein roter Faden durch die Bibel. Gott sucht den einzelnen Menschen. Er sucht dich und er sucht mich. Gerade wenn es schwierig ist und gerade wenn wir uns auf Abwegen befinden. Und wir können durch die ganze Bibel immer wieder sehen, wie Gott sich auf die Seite der Unterdrückten stellt. Hast du das vielleicht schon mal erlebt? Dass du in einer schwierigen Situation warst und Gott schickt dir einen Engel, im Allgemeinen ohne Flügel, jemanden, der dich sieht? Gott findet Hagar. Und was sagt er jetzt zu ihr? Geht auf Hagar zu und sagt, Hagar, da hast du dich jetzt mal wirklich in die geritten. Okay, Sarah war jetzt nicht so nett zu dir, aber du hast sie wohl angefangen, ja? Reibst dir deine Schwangerschaft unter die Nase, lässt es voll raushängen und deine Verachtung? Mann, die ist doch auch nur ein Mensch. Ist doch klar, dass das explodiert. Und dann zu fliehen. Hey, in die Wüste, Tod durch Verdursten und Verhungern ist echt nicht das Schönste. Das weißt du doch. Das ist doch klar. Hast du nicht ein bisschen nachgedacht? Und denk mal an dein Kind. Das kriegt doch voll den Schaden. Also das war jetzt mal echt nicht clever. Kommt dir diese Stimme bekannt vor? Also meine Kinder kennen sie manchmal. Aber die also Hagar wird sich auf ihrem Weg durch die Wüste selber solche Vorwürfe gemacht haben. Vielleicht entspricht die Stimme aber auch deiner religiösen Prägung. So dieses Gott sieht alles, weiß alles, also pass bloß auf. So wie in dem berüchtigten Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. So mit dem Bild, mit so einem Aufpassergott, der so noch ein besserer Stasi-Chef ist, der alles mitkriegt, alles weiß, alles kontrolliert und dir auf die Finger haut, wenn es nicht passt. Aber der Gott der Bibel spricht mit einer ganz anderen Stimme. Der Engel sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Also Gott wusste, was los war, trotzdem fragt er nach. Warum? Es ist das Wesen Gottes zu fragen. Er möchte Hagars Herz gewinnen. Obwohl er alles weiß, fragt er. Und Hagar öffnet ihr Herz und sagt ganz ehrlich, hey, ich bin vor Sarai, meiner Herrin, geflohen. Sie nennt keinen Ort, denn sie ist nicht von einem Ort geflohen. Sie flieht vor einem Zustand, vor ihrem Sklavendasein und sie flieht vor einem Konflikt. Auf die Frage, wohin sie will, gibt sie keine Antwort. Ich denke, sie hat keinen genauen Plan. Irgendwie nach Ägypten, aber eigentlich hat sie da auch kein Zuhause mehr, wo sie hin kann. Und vor ihr liegt die Wüste. Was sagt der Engel Gottes jetzt? Sagt er, hier ist die Freiheit, ich wende dein Schicksal. Hokus pokus. Nein, er schickt sie zurück. Ich meine, was ist das für eine Antwort? Das ist voll die Zumutung. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Was passiert? Null Reaktion von Hagar. Sie antwortet nicht. Das, was der Engel ihr sagt, ist genau das, was sie unter keinen Umständen will. Und doch ist die Zumutung die Bedingung für die Verheißungen, die jetzt kommen. Der Engel nimmt einen zweiten Anlauf. Darum heißt es wieder neu. Und der Engel des Herrn sprach. Also wahrscheinlich, also das steht immer wieder, dreimal steht es da. Wahrscheinlich hat Hagar nichts gesagt. Der Engel hat ein bisschen abgewartet und dann nochmal was gesagt. Also vielleicht, stellen wir es so vor. So, also. Im zweiten Anlauf sagt der Engel, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Also sagt er ihr eigentlich, Hagar, gute Nachrichten, du wirst zu einer Stammmutter und du wirst in die Geschichte eingehen, weil du so viele Nachkommen bekommen wirst. Die Verheißung hier ist was ganz Besonderes. Das ist eine Väterverheißung. Das ist die erste und einzige Frau, die jemals so eine Verheißung bekommen hat. Die anderen Personen, die sowas bekommen haben, sind Abraham, Isaac und Jakob. Das ist die Liga, in der wir hier spielen. So, also eine gigantische Verheißung. Mehr, als wir uns je erträumen könnten. Was passiert? Nix. Immer noch keine Reaktion von Hagar. Kein Jubel, kein Zeichen von Dankbarkeit, hallo. Nix. Warum nicht? Wahrscheinlich denkt Hagar, unzählige Nachkommen, super, aber die werden alle so Sklaven sein wie ich. Ich will nicht Stammmutter von einer riesen Volk von Sklaven werden. Also keine Reaktion. So, der Engel nimmt zum dritten Mal Anlauf. Weiter sprach der Engel zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Gott sagt interessanterweise nicht, ich habe dein Elend gesehen, sondern ich habe es gehört. Ich glaube, es gab kein so großes Elend zu sehen. Ich denke, Hagar war ganz gut versorgt gewesen. War nicht so dramatisch, äußerlich. Aber die Demütigung und der Konflikt, der ist auf Wortebene abgelaufen. Es gab Sticheleien. Können wir uns alles ausmalen. Der Engel sagt zu Hagar, ich habe dein Elend gehört. Denn Gott hat die Demütigung gehört und er hat Hagars Hilferufe im Gebet gehört. Und der Engel sagt zu ihr, dein Sohn soll Ismael heißen. Das bedeutet, Gott hört. Er sagt ihr eigentlich, du wirst in Zukunft durch den Namen die ständige Erinnerung haben, dass Gott hört. Also wie oft muss man ein Kind am Tag so rufen? Zigmal. Ismael! 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 Gott hört! Gott hört! Gott hört! Ja? Du hast einen Gott, der hört. Erinnere dich daran, damals in der Wüste, Gott hat dich gehört. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass Hagar hören muss, was ihr unter die Haut geht. Vers 12. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Andere Übersetzung ist, allen seinen Brüdern wird er trotzig gegenüberstehen. Dein Sohn wird ein Mann sein, wie ein wilder Esel und ständig mit allen streiten. Also die Eltern wollte ich heute sehen, die sich über so eine Prophezeiung freuen. Glückwunsch, dein Kind wird verhaltensauffällig. Also, aber Hagar fängt darauf an, Gott zu loben. Wo ist die gute Nachricht daran? Ismael wird ungezähmt sein wie ein Wildesel. Also das war auch damals sinnbildlich für total wild. Ne? So. Ja, ich kenne nicht so viel Wildesel, aber das ist... So. Und was ist das Merkmal von einem wilden Tier? Es ist frei. Ismael ist wild, weil er frei sein wird. Und das ist das, worauf Hagar gewartet hat. Der Engel sagt dir, Hagar, es wird alles gut. Dein Sohn wird frei leben wie ein Wildtier. Man wird ihn nicht anbinden, man wird ihm kein Joch auflegen, er kann sich frei bewegen. Und das ist doch das, wovon Hagar geträumt hat, was sie sich wünscht für ihre Nachkommen, diese Freiheit. Gott antwortet nicht direkt auf Hagars Not, die ist offensichtlich. Sondern er geht unter die Oberfläche und er spricht ihre tiefen Wünsche und Sehnsüchte an. Und jetzt reagiert Hagar, weil sie dieses Wort mitten ins Herz trifft. Hagar erkennt in dem Moment, hier redet einer, der meine innerste Sehnsucht kennt, der meinen tiefen Konflikt versteht, der mir jetzt Hoffnung und Zukunft gibt. Und wenn es vielleicht eine Generation nach mir erst erleben wird, was es heißt, frei zu sein. Und dann bricht sie in dieses Gotteslob auf in Vers 13. Da nannte Hagar den Herrn, du bist der zu ihr gesprochen hat: Du bist der Gott, der mich sieht. El Roi. Denn sie sagte: Ich habe den gesehen, der mich sieht. El Roi, der Gott des Sehens, der Gott, der sieht. Das ist der erste Gottesname überhaupt. Wir erinnern uns an das Anspiel. Sehen bedeutet so viel mehr, als nur die Oberfläche wahrzunehmen. Bei Hagar sehen wir wunderbar, wie das tiefer geht, wie es wirklich um sie als Mensch geht. Der Engel spricht an, wofür ihr Herz schlägt. Er mutet ihr erstmal etwas zu, nämlich zurückzugehen, aber er verbindet damit die Verheißung, dass ihre Geheimwünsche wahr werden. Gott kümmert sich um diese machtlose Frau. Und das verändert sie. Sie wird nicht mehr die gleiche gewesen sein, als sie nach Hause gekommen ist. Sie muss verändert zurückgekommen sein, sodass Abraham, Sarah, die ganze Sippe gefragt haben, was passiert ist. Sie wird es erzählt haben. Darum lesen wir heute die Geschichte in der Bibel. Wie oft müssen wir in Umstände zurück, von denen wir am liebsten fliehen würden? Schwierige Aufgaben, belastende Situationen. Aber mit der Zumutung ist die Verheißung verbunden: Gott sieht dich. Es sieht die Not, und jede Not findet irgendwann ein Ende. Du bist der Gott, der mich sieht. Im Deutschen haben wir dieses schöne Wort vom Ansehen. Wenn Gott uns ansieht, werden wir zu Angesehenen. Im Wort Ansehen steckt Wert und Würde. Wenn Gott uns anschaut, werden unser Wert und unsere Würde wiederhergestellt. Ich bin angesehen von Gott. Menschen können uns sehen und doch nicht sehen. Sie können uns zur Kenntnis nehmen, aber nicht wahrnehmen. Aber Gott schaut nie durch uns hindurch. Gott hat unseren Wert bestimmt, indem er uns anschaut und uns zu Angesehenen macht. El Roi. Sehen gehört zu Gottes Wesen. Auf den ersten paar Seiten in der Bibel steht alle paar Verse: Gott sah, dass es gut war. Gott sah, Gott sah. Dann hat er einen Menschen angeschaut und hat gesagt: Schau an, sehr gut. Gott ist am Sehen und er ist bis heute am Sehen. Er sieht zu viel und manchmal muss er auch sagen: Hey, das ist nicht gut, weil auf der Erde einfach manchmal Mist passiert. Und da schaut er nicht hin, um es nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern um dann so zu sagen: Naja, ist halt so. Nein, Gott schaut hin, um zu handeln und einzugreifen. Und genau aus dem Grund ist Jesus auf die Erde gekommen. Er hat uns genau das gezeigt. Gott schaut hin. Er hat hingeschaut. Er ist von Ort zu Ort gegangen mit diesen offenen Augen, mit diesem Blick. Er hat die Not gesehen, er hat die Krankheit gesehen. Elend, Armut, Tod, Verlassenheit, Zerbrochenheit. Und was lesen wir von ihm? Immer wieder: Es jammerte ihn. Es drehte ihm den Magen um. Es zerriss ihn innerlich. Und er hat eingegriffen. Er heilt, befreit, er bringt zum Leben zurück, gibt Menschen wieder Würde. Die Evangelien sind voll davon, wie Jesus immer wieder einzelne Menschen sieht und sie beim Namen nennt. Menschen mitten in der Menge, durch die ganze Gesellschaft. Jesus sieht Alte, er sieht Junge, er sieht Männer, Frauen und Kinder, er sieht Menschen mit Behinderung, er sieht Ledige, Verwitwete, Geschiedene, Verlassene, Betrüger, Selbstgerechte, immer wieder. Und er ruft sie beim Namen. Er ruft einen Zachäus vom Baum. Er redet diese samaritanische Frau mit den ganzen Männergeschichten an. Jesus hat dieses Wesen Gottes, El Roi, der Gott, der sieht. Und jeden, den er sieht und anspricht, den trifft es im Herzen. Und sie reagieren alle auf die gleiche Weise. Was, du hast mich gesehen? Mich? Woher weißt du, wer ich bin? bin ich dir so wichtig, dass du mich siehst? Ich würde euch gerne eine Szene aus The Chosen zeigen. Das ist, zeigt, wie Matthäus am Zoll sitzt. Und er ist ein verachteter Außenseiter, ein Zöllner. Und er hat vorher ein Wunder beobachtet, was sein zahlenlastiges, berechenbares Weltbild auf den Kopf stellt. Es arbeitet in ihm. Also ich persönlich, großartige Serie. Wirklich. Also die Jesus-Darstellung, ich finde, die trifft es so. Dieses Sehen. Na? Dieses Matthäus, der da in seiner Zahlenwelt lebt und irgendwie verwirrt ist. Aber keiner liebt ihn und Jesus sieht ihn. Und das ist, was ihn verändert. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mal gefragt habt, wieso die Leute damals auf die Idee gekommen sind, Jesus hinterherzulaufen. Ein, komm, folge mir nach, die lassen alles stehen und liegen gehen. Ich glaube, es ist genau der Moment, dieses Gesehenwerden, dass Jesus sie beim Namen nennt und sagt, ich kenne dich, folge mir nach. Und er gibt dem Matthäus in der Szene auch die Würde wieder, gesehen zu werden. Nicht nur von seinem römischen Soldaten, Muskompan, so, sondern wirklich als Mensch wahrgenommen zu werden. Und die Jünger damals, dieses Gesehenwerden hat sie verändert. Und deswegen haben sie dann das getan, was Jesus auch getan hat. Sie haben es bei ihm sich abgeschaut, auf andere zuzugehen, zu heilen, in Worte des Lebens weiterzugeben, zu helfen. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Wort mit ins Jahr 2023 nehmen. Du bist der Gott, der mich sieht. Kommt da die Baum? Also jetzt ist egal, aber könnte man noch lassen. Egal. Kann man zurückspulen. Letzte Folie. Ja, egal. Also ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen in dieses Jahr. Ich wünsche mir, dass wir jeden Tag das vor Augen haben, dass Gott uns sieht, dass wir das im Alltag erleben und dass er tiefer schaut als nur unsere Stimmung oder unser normaler Alltagstrubel. Und ich wünsche mir, dass uns diese Begegnungen verändern, dass wir Gottes Blick für unsere Mitmenschen bekommen. Wir haben dafür auch eine ganz wunderschöne Erinnerung. Die könnt ihr euch zu Hause an euren Spiegel hängen, dass ihr sie jeden Tag seht beim Zähneputzen. Habt ihr 3 Minuten Zeit, drüber nachzudenken. Oder was auch immer, ja, an irgendeinem Ort, wo ihr es wirklich seht. Die Moni hat da wunderschöne, dieses Auge gemalt. Ich finde, das spricht einen sehr an. Dass ihr im Alltag wisst, hey, Gott sieht mich. Und ich kann mit dem Blick auch andere sehen. Ich bete nochmal zum Schluss. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der uns sieht. Danke, dass du diesen Blick voller Liebe auf jedem Einzelnen von uns ruhen lässt. Wir bitten dich darum, dass das uns unter die Haut geht und wir dadurch verändert werden. Gib uns deinen Blick für unsere Mitmenschen. Amen. So.